das ist der ICF Basel Podcast.
Ein guter Abend auch noch von mir. Schön, wieder mal hier zu sein im ICF Basel. Ich bin ja Student von Beruf. Wieso lache ich jetzt ein paar? Sau hart. Nein, ich studiere nebenan und ich bin Pastor von Beruf. Und ich mache das in Basel und so weiter. Und vor ein paar Wochen bin ich nach einem langen Arbeitstag in Basel so mega müde gewesen. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, vom Morgen bis zu oben. Und ich bin auf dem Weg zum Bahnhof gewesen. Und ich bin einfach nur müde gewesen. Ich wollte einfach nur heimgehen. Ich wollte einfach nur für mich sein. Ich hatte Hunger gehabt. Ich habe einfach keine Lust gehabt, um irgendjemanden zu treffen, den ich kenne. Kennst du das Gefühl, oder? Du bist im Zug, oder? Und hoffst, dass du niemanden triffst, den du kennst. Weil sonst müsstest du ja noch ein Gespräch mit dieser Person führen, oder? Ich habe einfach keine Lust gehabt. Und dann kennst du das, wenn du plötzlich doch jemanden siehst, oder? Den du kennst. Und dann dein Blick trifft genau der Blick vom anderen, oder? Und die vier Augen treffen sich für einen Moment. Aber genau nur so lang, dass du noch die Chance hast, zum wieder wegzuschauen, dass die Person meint, ah, okay, du hast es nicht gecheckt, oder? Kennst du das Gefühl, oder? Also bin ich da allein, oder? Kennt das irgendwie niemand? Fahrt ihr kein ÖV? Das will ich nicht studieren, oder? Also auf jeden Fall. Ich habe einfach keine Lust gehabt, um mit irgendjemandem zu reden. Ich wollte auf mein Handy schauen. Für mich sein. Facebook durchgehen, dann Instagram und so weiter und dann Nachrichten anschauen und dann merke ich so, ich lese Nachrichten von irgendwelchen Anschlägen auf der anderen Seite der Welt und ich merke, wie mich das wie kalt lässt, oder? Und dann gehe ich ins nächste App. Und ich merke irgendwie, wie Menschen sind mir im Moment wie egal. Es ist mir wie egal. Vorher laufe ich über einen Bahnhof, laufe an einem Obdachlosen vorbei, oder? Und ich sehe den Obdachlosen kurz, mein Blick geht schnell da und ich schaue schnell wieder weg, oder? Ja, das ist ja auch nicht zu sagen. Ich muss ja auf den Zug, oder? Und ich merke, wie ich bin müde. Ich bin träge. Ich habe keine Lust. Dann bekomme ich WhatsApps von Leuten, die etwas von mir wollen, oder? Und ich denke so, nein, interessiert mich jetzt nicht, oder? Ich will nur noch heim. Wir sind mitten in einer Predigtreihe, wie wir jetzt schon mehrmals gesagt haben, 7 neue Sünden. Und ich habe heute das Thema Sünde zum Thema Trägheit oder Gleichgültigkeit. Und ich weiss jetzt nicht, ob du dich hast können mit mir identifizieren, wo ich die Story von mir selber erzählt habe, die mir vor ein paar Wochen passiert ist. Oder ob du jetzt zu den Personen gehörst, die einfach jetzt hier hinhocken und sagen, nein, ich bin nie träg. Ich bin immer voll ready, mich auf einen anderen Mensch einzulassen. Ich bin immer voll bereit, oder? Und du sagst, ich bin nicht müde. Nein, das passiert mir nicht, oder? Und du hast schon zu deinem Nachbarn geflüstert. Ich habe gemeint, das ist ein Pastor dort vorne. Da muss ich doch um Menschen kümmern. Das ist sein Beruf, oder? Nicht, okay. Vielleicht gehörst du aber zu denen, wo es ähnlich geht wie mir, oder? Du hast manchmal so Tage oder so Öben, wo du so träge bist halt einfach. Gleichgültig. Es lässt die Sachen lassen dich kalt. Die Sünde von der Trägheit, die Sünde von der Gleichgültigkeit. Aber bevor wir jetzt noch weiter in das Thema eintauchen, möchte ich etwas Grundsätzliches zum Ausdruck Sünde sagen. Weil Sünde ist ja ein Begriff, der ist eigentlich uralt, oder? Sünde. Und ich habe das Gefühl, oft verstehen wir den Begriff Sünde eigentlich falsch. Heute braucht man das Wort Sünde vielleicht noch eben, wenn man eine Diät macht. Und dann kannst du doch nicht dem Schokokuchen widerstehen und dann sagst du deinen Kollegen, ich habe gesündigt, oder ich habe jetzt den 3 bissen. Oder du denkst vielleicht an Sünde, das ist nur etwas für ganz böse Menschen, oder? So Mafiosi in so Filmen, oder? Wo in so einen Beichtstuhl müssen reingehen und bekennen, dass sie jemanden umgebracht haben beim Priester, oder bekennen, dass sie jetzt dann jemanden werden umbringen, oder? Und danke Gott für die Vergebung. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von Sünde hast, aber was meint die Bibel wirklich, wenn sie von Sünde redet? Und man kann das Wort Sünde auch anders übersetzen ins Deutsche. Und zwar so, und ich liebe die Übersetzung, weil ich denke, sie trifft etwas von der Bedeutung von diesem Wort besser. Oder für uns besser verständlich. Man kann es auch mit Verfehlung übersetzen. Oder eine Verfehlung vom Ziel. Oder wie ein Danebenschiessen vom Ziel. Oder wie wenn du einen Pfeilbogen hast und du schiessest auf ein Ziel und du triffst nicht. Dann ist das wie eine Sünde, oder? Es ist wie eine Verfehlung. Es ist eine Verfehlung vom Ziel. Und jetzt natürlich auf Gott bezogen, eine Sünde, wenn jemand sündigt, dann könntest du eigentlich auch sagen, dass die Person das Ziel verfehlt hat, wo Gott für diesen Menschen gehabt hat. Okay? Sünde ist, wenn du das Ziel verfehlst, wo Gott für dein Leben vorhat. Und jetzt stellt sich natürlich die alles entscheidende Frage für unser Verständnis von dem Begriff Sünde. Was hat Gott für ein Ziel für dies und mein Leben? Das ist die alles entscheidende Frage. Wenn du die falsch, wenn du die entweder so beantwortest, kommst du zu einem anderen Schluss, oder wenn du sie so beantwortest, kommst du zu dem Schluss. Gottes Ziel für dies und mein Leben ist nicht einfach nur, dass du all seine Gebote befolgst, damit er nicht hässig ist auf dich. Damit du nicht bestraft wirst. Gottes Ziel für dein Leben ist es, dass du aufblühen kannst. Gott ist für dich. Die Bibel beschreibt ihn wie als Vater. Das Ziel vom Vater für ein Kind, für einen Sohn oder eine Tochter ist es, dass das Beste passiert, was möglich ist für das Kind. Und logisch gibt Gott Gebote, wo wir uns dran halten müssen. Das ist ja logisch. Aber Gott will das Beste für uns. Wir müssen verstehen, dass Gebote und seine Gesetze für uns sind und nicht gegen uns. Okay? Gott will, dass du mit deinem Leben zum Ziel kommst, wo das Beste für dich ist. Und ich glaube, so verstehen wir auch das Thema Trägheit oder Gleichgültigkeit besser, wenn wir unser Verständnis von Sünde ein bisschen erweitert haben. Weil Sünde ist eben mehr als nur ein paar Gebote übertreten oder nicht befolgen. Natürlich ist es auch Sünde, wenn du jemanden umbringst oder wenn du Ehebruch begehst oder wenn du stillst. Logisch ist das auch eine Verfehlung vom Ziel. Logisch ist das auch eine Verfehlung vom Leben, das Gott für dich vorbereitet hat. Logisch. Aber Sünde ist eben nicht nur das, was du falsch machst, sondern auch das, wo du nicht machst, wo du es unterlässt zu machen. Juristisch nennt man das unterlassene Hilfeleistung, oder? Du kannst dich heute strafbar machen, wenn du zum Beispiel irgendjemanden triffst, der in Not ist, der verletzt ist, und du hilfst dieser Person nicht, obwohl du könntest. Machst du dich strafbar? Die Bibel sagt das eigentlich so, Jakobus 4, Vers 17. Wer nun weiß, was es Gutes zu tun gäbe und es doch nicht tut, für den ist das Sünde. Das ist eine Erweiterung vom Sündenbegriff. Aber wir müssen ein richtiges Verständnis haben von Sünde. Es ist eine Verfehlung vom Ziel, wo Gott für dein Leben hat, wo Gott, was gut mit dir meint und was das Beste für dich will, mit dir vorhat. Okay? Also, und Die passive Sünde, nenne ich sie jetzt einmal passiv, die ist zum Teil viel schlimmer oder hat viel gravierendere Auswirkungen als eine aktive Sünde. Die schlimmsten Gräueltaten in der Menschheit. Man denkt dann zum Beispiel an die Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg. Die schlimmsten Sachen auf dieser Welt, die passiert sind, sind vor allem möglich gemacht worden durch eine Masse von Mitläufern, wo nicht gegen das Unheil aufgestanden sind, sondern das irgendwie gleichgültig und träg zur Kenntnis genommen haben und vielleicht noch irgendwie im System eine Rolle gespielt haben, so passiv. Nur wenige damals haben den Mut gehabt zum Aufstehen und dem Rad in den Speicher zu legen. Okay, wir nennen die Serie, sind ihr noch dabei mit mir, oder? Schon, oder? Ja, okay. Wir nennen die Serie 7 neue Sünden. Neue Sünden. Aber Trägheit oder Gleichgültigkeit oder das Unterlassen vom Guten zu machen, ist eigentlich überhaupt keine neue Sünde, sondern sie ist so alt, wie es eigentlich der Mensch gibt. Und das sehen wir ganz am Anfang von der Bibel, wenn erzählt wird, wie die Sünde in die Welt kommt. Gerade in den ersten 3 Kapiteln kannst du das nachlesen. Das musst du mal machen, wenn du es noch nie gemacht hast. Oder musst du es wieder machen. Das ist unglaublicher Text. Dort steht, wie die ersten 2 Menschen, der Adam und Eva, im Garten sind oder im Paradies sind. Und Gott sagt ihnen, ihr dürft von allen Bäumen essen, von all diesen Früchten dürft ihr essen, ausser von dem einen Baum dürft ihr nicht essen, oder? Von dieser Frucht dürft ihr nicht essen. Wieso sagt Gott das? Wieso? Weil er das Beste will für einen Mensch. Weil er sagt, wenn du dort den Äpfel, ist es nicht unbedingt, aber die Frucht isst, dann werdet ihr müssen sterben. Okay. Und dann sind eines Tages Eva und der Adam so im Garten, oder? Und die Eva läuft so rum. Sie sind nackt gewesen, oder? Das spielt eigentlich keine Rolle. Auf jeden Fall, sie läuft so rum. Sie nackt. Sie laufen so rum. Und es hat mal jemand gesagt, wenn du nervös bist bei einem Vortrag oder bei einer Predigt, musst du dir einfach vorstellen, dass alle nackt sind vor dir. Das ist so ein Scheiß, das stimmt gar nicht. Also. Gut. Eva sieht plötzlich den Baum und die Frucht, oder? Und der Fokus ist plötzlich auf dieser Frucht, oder? Und sie wird versucht. Das ist ja die erste Versuchung. Und wenn du das lesest, dann wirst du feststellen, dass sie plötzlich daran zweifelt, ob es Gott wirklich gut mit ihnen meint. Ob Gott ihnen nicht etwas vorenthaltet. Plötzlich fängt sie an zu zweifeln, oder? Meint es Gott wirklich gut mit mir? Hat das, was er gesagt hat, für mich wirklich eine Bedeutung, dass es das Beste ist für mich, oder? Und sie zweifelt und glaubt es nicht und sie nimmt den Biss, sie nimmt den Äpfel, oder? Und bist drin. Und dann gibt sie dem Adam, ihrem Mann, den Äpfel und sagt, ah, der ist mega fein, probier mal. Und Adam beißt rein, oder? Und isst ihn. Und dann kommt Gott und sucht sie, oder? Plötzlich schämen sie sich. Es macht doch Sinn, dass sie nachts sind. Sie schämen sich und verstecken sich vor Gott, weil sie das Gefühl haben, er meint es plötzlich nicht mehr gut mit ihnen. Und Gott kommt und sagt, Adam, wo bist du? Und er checkt, er sagt, hast du etwa von diesem Äpfel gegessen, von dieser Frucht gegessen, die du nicht hättest sollen? Hast du von dem gegessen? Und der Adam sagt, ja, die Frau hat mir das gegeben, und dann habe ich 3 gebissen, oder? Und Gott sagt, ja, was bist denn du für ein Mitläufer, oder? Dann hat er nicht gesagt, das habe ich jetzt erfunden, oder? Was für ein Mitläufer? Adam, wo bist du? Oder man könnte doch auch sagen, Adam, wo bist du gewesen, wo deine Frau dort versucht worden ist? Wo bist du gewesen, wo sie den Äpfel plötzlich in die Hand genommen hat? Wieso bist du nicht aufgestanden? Wieso bist du nicht eingeschritten? Wieso hast du dich nicht bemerkbar gemacht? Wieso bist du so träge? Wieso bist du so gleichgültig? Ja, die Frau, ja, der Äpfel, ich kann halt 3 bissen, oder? Aber stand doch mal auf für das, was du glaubst, oder? Und wir sehen, die Sünde von der Trägheit und von der Gleichgültigkeit ist so alt, wie es den Mensch gibt. Das ist ganz tief verankert. Und jetzt ist natürlich die grosse Frage, wie werden wir geheilt von dieser Sünde? Von dieser Zielverfehlung? Und für das müssen wir uns die Frage stellen, wieso wir denn so träge sind? Wieso wir denn so oft gleichgültig sind? Wieso uns das Zeug so oft kalt lässt? Wieso wir so oft in Passivität zurückverfallen? Wieso unterlassen wir so oft, das Gute zu machen, wenn es doch vor unseren Augen ist? Und Jesus erzählt eigentlich mal eine Geschichte, eine spannende Geschichte, die genau sich eigentlich um das Thema handelt, vom Thema von der Trägheit und von der Gleichgültigkeit. Und ich glaube, in dieser Geschichte können wir lernen, wie wir die Sünde, wie wir die Zielverfehlung in unserem Leben können überwinden. Okay? Also, ich möchte eine Geschichte erzählen von Jesus, wo eigentlich einem Gesetzeslehrer begegnet, oder? Und der Gesetzeslehrer kommt so zu Jesus und er fragt ihn eine Frage und sagt, Jesus, wie kann ich ewiges Leben bekommen? Und man könnte auch das anders formulieren. Man könnte auch sagen, Jesus, was muss ich machen, damit ich das Ziel nicht verfehle? Was muss ich machen, Jesus, damit ich nicht am Ziel neben durchschieße mit meinem Leben? Jesus, was muss ich machen, dass ich das Ziel triff, wo Gott für mein Leben, wo es gut mit mir meint, wo mich liebt, für mich vorhat? Und Jesus antwortet ihm, sie kommen dann so in ein Gespräch rein und er fragt ihn, was glaubst du? Und dann gehen sie durchs Gesetz und so. Und dann kommen sie zum Schluss, das Ziel, das Gott für einen Mensch hat, ist, dass der Mensch Gott liebt mit seinem ganzen Herz, mit seinem ganzen Seel, mit der ganzen Kraft, mit dem Verstand und der Nächste wie sich selber, oder? Sie kommen zum Schluss, ja, das stimmt, das ist das Ziel für den Mensch. Und dann fragt der Gesetzeslehrer, ja, aber wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn mein Nächster? Und Jesus erzählt ihm dann darauf aber eine Geschichte von einem Mann. Es ist schon mal ein Mann, wir werden jetzt zusammen lesen, Lukas 10, Vers 33. Jesus erzählt die Story. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn nieder, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Zufällig, oder? Es passiert halt so im Leben. Du läufst amigs an Situationen an, die nicht irgendwie in dein Alltagsgeschäft reinpassen. Er sah ihn. Sein Blick hat der andere Liegende plötzlich erfasst. Aber es heisst, und er ging vorüber. Und dann kommt ein Levit, auch ein Levit, der an den Ort kam, sah ihn und ging vorüber. Ein Samaritaner aber, der unterwegs war, kam vorbei, sah ihn und fühlte Mitleid. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in ein Wirtshaus und sorgte für ihn. Am anderen Morgen zog er 2 Denare Geld hervor und gab sie dem Wirt und sagte, sorge du für ihn. Und was du darüber hinaus aufwendest, werde ich dir erstatten, wenn ich vorbeikomme. Und dann sagt Jesus am Schluss von dieser Geschichte, so als Zusammenfassung, mach's wie der Samariter. Sieg wie der Samariter. Jesus sagt dir und mir heute oben auch, wenn du das Ziel nicht verfehlen willst, wo Gott, wo dich liebt, was das Beste für dich will, für dich vorbereitet hat, dann mach's gleich wie der Samariter. Mach's nicht so wie der Levit oder der Priester. Es ist interessant zu beobachten, dass alle 3 Personen fast das Gleiche machen. Sie kommen an, nicht zufällig, sie sehen's, aber sie schauen weg, einmal 2. Und laufen wieder weiter. Ausser beim Samariter passiert etwas Überraschendes. Passiert etwas Göttliches. Was auch dir und mir passieren muss. Wenn wir die Sünde von der Trägheit und von der Gleichgültigkeit in unserem Leben überwinden wollen. Okay. Es heisst, der Samariter empfindet tiefes Mitleid. Er wird innerlich bewegt. Er lässt sich von dieser Situation berühren. Die Not vom Anderen, vom Verwundeten, bewegt etwas in ihm, was ihn zur Hilfeleistung führt. Der Samariter solidarisiert sich mit dem, der verletzt ist. Er identifiziert sich mit ihm. Er spürt einen Teil vom Schmerz, den der Andere im Moment fühlt und er leidet mit. Nennt sich Mitleid, wenn du das Leid teilst von jemand anderem. Mitleid. Okay, und er hilft ihm dort raus, er handelt, er sorgt für ihn. So, genau. Und Jesus sagt, mach das auch. Mach das auch. Und du fragst dich jetzt vielleicht, ja schön, das ist ja genau das Problem, Jesus. So oft laufe ich an Situationen an. Und ich verspüre kein Mitleid. Ich habe das nicht so. Und zum Teil verspüre ich vielleicht Mitleid, aber ich handle nicht. Ich unternehme nicht. Und du sagst, Jesus, wie soll mir jetzt diese Geschichte helfen? Wie soll mir jetzt diese Geschichte helfen, außer dass ich noch ein schlechtes Gewissen habe als vorher, oder? Und das ist eine gute Frage, die du dir da stellst, oder? Aber schau, ich glaube, die Lösung liegt da drin. Das, was mit dem Samariter passiert ist, ist weit mehr als nur Mitleid. Ist weit kraftvoller als nur Mitleid. Weil du kannst auch Mitleid haben und nichts machen. Du kannst auch Mitleid haben, ohne dass eine Handlung folgt. Aber das, was der Samariter in sich verspürt hat, ist weit mehr und weit kraftvoller als Mitleid. Weil dort steht drin, und ich glaube, wir müssen das im Griechischen anschauen, weil das Deutsche kann das wie nicht richtig übersetzen. Und das, was dort steht, wenn es heisst, Jesus, der Samariter verspürt Mitleid, dort steht, ich habe es einblendet, es blank nicht so mei. Es blank nicht so mei. Das ist Mitleid, oder? Jetzt sollen wir das alle zusammen sagen. Es blank nicht so mei. Auf drei. Eins, zwei, drei. Laut, oder? Es blank nicht so mei. Ha? Griechisch. Es blank nicht so mei. Und wieso ist das wichtig? Weil dort kommt das Wort Splankna drin vor. Und Splankna kommt von Eingeweiden. Von der Innereien. Wirklich wortwörtlich Innereien. Das, was in deinem Magen ist. Und wenn es eigentlich heisst, Jesus hat Mitleid gehabt. Wenn es heisst, Jesus hat Splank nicht so meint oder so. Dann heisst das eigentlich, seine Innereien haben sich in ihm umgekehrt. Weil er so Mitleid gehabt hat. Kennst du das, wenn du so ergriffen bist vom Leid von einem anderen, dass du es in der Magengegend wie selber plötzlich spürst? Das ist das, was passiert ist. Man könnte auch sagen, anstatt erbarmen, können wir auch erdarmen sagen, oder? Erdarmung. Und das ist nicht nur Mitleid. Weil das Blank nicht so mei wird in der Bibel immer, ich habe das alles nachgeschaut, immer ausnahmslos in Verbindung mit einer darauffolgenden Handlung verwendet. Das Blank nicht so mei gibt's nicht ohne eine Handlung, die etwas gegen das Unrecht macht. Mitleid gibt's schon, aber das Blank nicht so mei nicht. Und Jesus, immer wenn steht, er hat das Blank nicht so mei. Immer wenn steht, er ist im Inneren bewegt. Dann folgt eine Handlung. Ich habe ein paar Beispiele. Matthäus 14, Vers 14, oder? Dort steht, und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge. Und er wurde innerlich bewegt. Dort steht das Blank nicht so mei. Und er über sie. Und was? Er heilte ihre Kranken. Er ist innerlich bewegt worden. Aber so viele Menschen, die krank sind, weißt du, wieso Jesus dort gehandelt hat? Weil er innerlich bewegt worden ist. Darum ist er nicht träge geblieben. Darum ist er nicht gleichgültig geblieben. Weil er plötzlich den Schmerz von diesem Mensch in sich selber gespürt hat. Matthäus 15, Vers 32. Und als Jesus seine Jünger zu sich gerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge. Denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht auf dem Weg etwa verschmachten oder verhungern. Jesus verspürt Mitleid. Das blank nicht so mei. Weil die Menschen hungern. Und der Hunger bei anderen Menschen löst bei ihm selber etwas aus in der Magengegend. Und er handelt. Er gibt ihnen etwas zu essen. Das, was Jesus hier beschreibt, das, was mit dem Samariter passiert, ist etwas, was grösser ist als Mitleid. Es ist etwas, was zu der Handlung auffordert. Okay. Und jetzt fragst du dich, ja, schön. Bei mir ist das trotzdem nicht der Fall. Einmal nicht so. Und ich glaube, jetzt kommt der springende Punkt, wo wir verstehen müssen, dass das mehr und mehr eine Realität wird in unserem Leben. Schau, Jesus hat das nicht einfach nur so gesagt. Mach's wie der Samariter. Jesus hat das nicht einfach nur gesagt, sondern er hat es auch vorgelebt. Und er hat das bis zum Äußersten gemacht. Jesus hat Mitleid gehabt. Und er hat das bis zum Äußersten gemacht. Er hat sich so sehr mit dem Leid von dir und mir, mit dem Leid von dieser Welt identifiziert, solidarisiert, dass er all das auf sich genommen hat, bis ans Kreuz. Verstehst du, in dieser Geschichte ist eigentlich der Samariter Jesus. Und du bist der, der unter die Räuber gefallen ist. Jesus macht das vor, bis zum Extrem, bis zum Kreuz. Schau, Gott ist so sehr innerlich bewegt, das blankt nicht so mein, von dir und mir, von dieser Welt, von dem Leid in dieser Welt, dass er sich hat bewegen lassen, dass er nicht träge geblieben ist, dass er nicht gleichgültig geblieben ist, sondern selber Mensch geworden ist. Er hat sich so fest identifiziert mit dem Mensch, so fest auf die Seite vom Leidenden gestellt, dass er selber Mensch geworden ist. Bis ins Extreme, bis ans Kreuz. Schau, und verstehst du, Jesus ist ein grausamer Tod gestorben. Grausam! Aber der Grund, wieso das so ein schmerzhafter Tod war, wieso das so ein qualvoller Tod war, das ist kein Zufall. Das ist, weil Jesus so sehr bewegt wird vom Leid, von den Schmerzen, von den Qualen auf dieser Welt, dass er diesen Schmerz sich zu eigen gemacht hat. Verstehst du? Jesus ist ein einsamer Tod gestorben. All seine Freunde haben ihn verloren. Er hat das Gefühl gehabt, Gott hat ihn verloren. Weißt du wieso? Das ist kein Zufall. Sondern das ist, weil er sich so fest hat bewegen lassen. Von so vielen Menschen, die allein sind. So vielen Menschen, die ohne Freunde sind. So vielen Menschen, die eine Gottverlassenheit spüren. Dass er sich das zu eigen gemacht hat. Jesus hat das Gefühl gehabt, sein Vater im Himmel hat ihn verloren. Weißt du wieso? Das ist kein Zufall. Sondern weil er sich identifiziert mit all den Menschen, die das Gefühl haben, sie haben keinen Vater. Und wo leidet darunter? Und Jesus leidet mit. Jesus leidet mit. Gott leidet mit dir mit. Jesus ist nackt gestorben am Kreuz. Nackt. Entblößt. Voller. Er hat sich geschämt. Weißt du wieso? Das ist kein Zufall. Sondern er hat sich so fest innerlich bewegen lassen. Er hat so ein Mitleid gehabt für all die Menschen, die in Schande leben, die sich schämen, die sich ausgeliefert vorkommen. Dass er sich das zu eigen gemacht hat, dass er sich solidarisiert hat. Und je mehr wir verstehen, dass Gott selber sich bewegen lässt vom Leid, dass Gott selber sich überwinden von der Trägheit. Überwinden die Trägheit. Je mehr wir das verstehen, ich glaube, desto mehr kann das in uns eine Realität werden. Wenn wir verstehen, wie barmherzig er mit uns war, lernen wir, barmherzig zu sein mit anderen Menschen. Und schau, natürlich, du kannst nicht das ganze Leid von dieser Welt tragen, die ganzen Schmerzen von dieser Welt tragen und das spurlos an dir vorbeigehen lassen. Das kann selbst Jesus nicht. Nein, er ist gestorben. All das Leid, all der Schmerz, all die Einsamkeit, all die Gottverlassenheit hat Jesus getragen. Und nicht einmal er hat das können tragen. Er ist gestorben. Aber an Ostern, nach 3 Tagen ist Jesus wieder aufgestanden vom Tod. Nach 3 Tagen hat Jesus das alles besiegt und hinter sich gelassen. Amen. Schau, die gleiche Kraft, wo Jesus vom Tod hat auferstehen lassen, lebt jetzt in dir. Schau, die gleiche Kraft, wo in Jesus das ausgelöst hat, was blank nicht so meint, die innere Bewegtheit. Die gleiche Kraft, die lebt jetzt in dir. Wenn du dem Jesus vertraust, und mit ihm unterwegs bist. Die gleiche Kraft lebt in dir. Und darum sagt Jesus, mach's wie der Samariter. Mach's auch so. Mach's mir nachher. Du kannst das. Du hast eine Kraft in dir, die nicht von dieser Welt ist. Du hast eine Kraft in dir, die so stark ist, dass schlussendlich nicht mal der Tod etwas dagegen kann sagen. Und Jesus sagt, schau nicht weg. Schau nicht weg, geh nicht weiter. Der Zufall ist vielleicht gar kein Zufall. Dass du jetzt an diese Situation angelaufen bist. Vielleicht hast du einen Auftrag. Mach's! Du hast Kraft. Mach etwas. Handle. Schau, Adam und Eva haben in den Äpfel gebissen, weil sie das Gefühl hatten, das Ziel, das Gott für unser Leben hat, ist eigentlich nicht so gut. Weil sie plötzlich haben angefangen zu zweifeln, dass das, was Gott für sie gedacht hat, nicht das Beste ist für sie. Sie haben plötzlich an seiner Güte angefangen zu zweifeln. Sie haben das Gefühl gehabt, Gott haltet uns etwas vor. Enthaltet uns, halt, ja. Gott gibt uns nicht all das, was wir könnten haben. Und sie haben zweifelt an seiner Güte. Aber ich hoffe, wir wissen heute, dass Gott es gut mit uns meint, dass sein Ziel für unser Leben gut ist, dass es das Beste für uns ist, dass wenn wir uns bewegen lassen, wir in den Fußstapfen von dem Jesus laufen, wenn wir dann handeln, dann machen wir das und landen auf Volltreffer. Und das ist das Beste, was dir und mir passieren kann. Okay? Wir werden jetzt Äpfel verteilen. Und das ist jetzt nicht der Äpfel vom Garten, oder? Das wäre nicht gut, das darfst du nicht nehmen. Aber es ist ein anderer Äpfel. Eine andere Frucht. Wenn du jetzt so die Äpfel durch die Reihe gehen, dann kannst du einen nehmen. Wenn du sagst, in mir lebt ein anderer Geist. In mir lebt ein anderer Geist als der Geist von der Trägheit. In mir lebt ein anderer Geist als der Träg von der Gleichgültigkeit. In mir lebt der Heilige Geist. Der, wo Jesus selber bewegt hat zur Handlung. Der, wo Jesus sogar vom Tod hat auferstehen lassen. Der lebt jetzt in mir. Und das ist die Frucht vom Heiligen Geist, wo du kannst reinbissen, wenn du willst. Du kannst ihn heimnehmen, kannst reinbissen. Sagen, Heiliger Geist, erfüll mich mit der Barmherzigkeit, die in Jesus wirksam gesehen ist.